Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. Bevor der erste Stein gelegt wird, braucht man einen detaillierten Bauplan. Ob die Statik des Hauses oder der Feuerschutz, alles muss stimmen. Mit der Zulassung eines Medikaments, da ist es ganz ähnlich. Jedes Arzneimittel muss in einer Studie darauf geprüft werden, ob es wirksam und verträglich ist. Dafür braucht es eine detaillierte Vorbereitung. Bis eine Tablette in Krankenhäusern und Apotheken landet, ist es also ein ganz schön langer Weg. Wie Arzneimittelstudien im Einzelnen ablaufen und welche Bedeutung sie für den Pharmastandort in Deutschland haben, das erfahren wir heute in diesem Podcast.
Also ich habe auch einmal teilgenommen. Ich habe einen Impfstoff miterprobt, habe hinterher dann erfahren, ich war nun in der Vergleichsgruppe, also ich habe nur einen Scheinimpfstoff bekommen. Aber ich finde es weiterhin gut, dass ich damals mitgeholfen habe, als einer von ganz vielen.
Ich habe sofort zugegriffen, weil ich das sehr interessant fand, mal mitzubekommen, wie ist das denn, wenn man dann als Patientin dabei ist. Für mich war es ein gutes Gefühl, helfen zu können.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Und ich freue mich in dieser Episode auf gleich zwei Gäste, die uns mitnehmen in die Welt der Arzneimittelforschung. Das ist zum einen Dr. Doris Henn. Sie leitet beim Pharmaunternehmen AstraZeneca ein Team von 100 Mitarbeitenden, die klinische Studien koordinieren und umsetzen. Herzlich willkommen hier in Berlin.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und zum anderen Dr. Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen und berichtet in diesem Podcast ja regelmäßig über die Geheimnisse der Pharmaforschung. Moin, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Schauen wir zunächst mal, was es im Vorfeld braucht, um Medikamente in Studien zu erproben. Da wäre zunächst mal die Forschungsfrage oder eben auch eine zündende Idee. Herr Hömke, wie entsteht so eine zündende Idee für eine neue Arzneimittelstudie?
Das hängt ganz davon ab. Es gibt natürlich Medikamente, die ganz neu erfunden sind, die also bisher nur in Laborversuchen erprobt worden und dann auch mit Tieren, mit Zellkulturen erprobt worden. Und da geht es natürlich um alles. Man muss überhaupt mal rausfinden, ob Menschen das vertragen, wie man es dosieren muss und so weiter. Das ist dann ein Riesenstudienprogramm, ganz viele aufeinanderfolgende Studien, die man planen muss. Eine andere Situation ist es, wenn man meinetwegen auf ein Medikament schaut, das schon zugelassen ist, das schon in der Anwendung ist und man hat jetzt eine Idee, wie man dieses Medikament vielleicht etwas anders einsetzen kann als bisher. Und dann braucht man natürlich nicht eine Riesenstudienserie, aber eine gut gemachte, gut überlegte Studie, die genau diesen Punkt klärt.
Frau Henn, Sie kommen ja aus der Praxis bei AstraZeneca. Nehmen Sie uns mal mit. Was sind da so für Faktoren, die Sie heranziehen? Bestimmte Krankheit, bestimmter Wirkstoff, den Sie dann gerne testen wollen?
Wir haben bei der AstraZeneca die eigentlichen Forschungsstätten nicht in Deutschland. Deshalb kann ich das jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber bei uns ist natürlich so, dass sehr genau geguckt wird, wo der sogenannte Unmet Medical Need liegt. Das heißt, wo wird gesehen, dass noch Behandlungsbedarf ist? Ja, dass man also nicht das 300.000. Schnupfenmittel untersucht, sondern da genau nachschaut. Und dann wird ganz passgenau für diese Fragestellung geschaut, wo müssen wir ran auf molekularer Ebene, um einen Effekt zu sehen. Und dann wird dort auch ein Molekül entwickelt. Und dann sind wir da, was Herr Hömke erzählt hat, nämlich, dass wir wirklich anfangen, das alles durchzutesten, bis es irgendwann mal dann auch am Menschen getestet werden kann, um zu schauen, ob das ein Medikament ist, das wir neu zulassen können. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Sachen, die sogenannte Indikationserweiterung anstrebt. Man hat schon ein Medikament, es funktioniert, es ist sicher. Aber man hat eine Idee, das noch anderswo zu entwickeln. Und das haben wir auch ganz häufig.
Ich habe gerade schon rausgehört, es sind einige Vorarbeiten noch nötig, bevor mit Menschen erprobt wird, ein neues Medikament. Herr Hömke, nehmen Sie uns da mal mit. Welche Schritte im Vorfeld sind denn eigentlich da notwendig?
Man versucht möglichst viel über ein Medikament rauszukriegen, bevor es überhaupt das erste Mal mit Menschen erprobt wird. Man macht dafür sehr viele Versuche, man hat inzwischen Organoide, solche Sachen, Zellkulturen natürlich. Man muss einige Dinge mit Tieren erproben und dann hat man schon mal eine brauchbare Vorstellung, in welcher Dosis man wahrscheinlich mit diesem Medikament mit Menschen es gefahrlos erproben kann. Man geht trotzdem dann nochmal ein paar Zehnerpotenzen tiefer mit den allerersten Dosismengen eines Medikaments und man gewinnt eben gesunde, freiwillige Teilnehmer, die bereit sind, dann diese erste Erprobung zu machen. Erstmal mit ganz niedrigen Dosierungen, die werden allmählich dann gesteigert und so weiter. Das heißt, diese ersten Studien, und man nennt die zusammengenommen die Phase 1, können nicht dazu dienen, eine therapeutische Wirkung zu erzielen, denn die Leute sind ja alle gesund. Aber man sieht eben, ich sag mal plump, wenn man es oben reintut, wie schnell kommt es unten wieder raus? Wie wurde es verändert unterwegs? Wie hoch ist der Wirkstoffspiegel im Blut zwischendurch? Und man merkt eben, ob es vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten gibt. Meinetwegen, was weiß ich, flaues Gefühl im Bauch, Schwindel, irgendwas. So, die Leute, die das machen, die werden natürlich die ganze Zeit medizinisch überwacht und man hört sofort auf, wenn man merkt, irgendwas läuft da in die falsche Richtung. So, nehmen wir mal an, das ist alles gut gelaufen in dieser Phase 1. Dann kann man es in der Phase 2 mit einer kleineren Zahl von Kranken erproben. Man sieht dann das erste Mal, ob es wirklich bei dieser Krankheit entsprechend positiv eingreift.
Weil in Phase 1 noch mit Gesunden
genau
erprobt wird.
Genau. Und wenn man gute Ergebnisse aus der Phase 2 hat, dann macht man das Ganze nochmal im ganz großen Rahmen mit vielen Patientinnen und Patienten. Wenn man diese Daten alle beisammen hat, dann kann man einen Zulassungsantrag schreiben.
Wir steigen gleich nochmal in die Durchführung ein. Was man aber in der Vorbereitung auch noch berücksichtigen muss, sind ethische Richtlinien. Also es muss auch vorher von einer Ethikkommission abgenommen werden, eine Arzneimittelstudie. Frau Hennen, was muss da beachtet werden?
Damit die Studien genehmigt werden können, müssen wir bestimmte Sachen berücksichtigen. Wie zum Beispiel, sie können in Deutschland Patienten keine Behandlung vorenthalten. Ja, das heißt, wir können keinen reinen, wie man so sagt, Placebo-Arm in einer Studie einführen, wo also ein Patient zum Beispiel gar nicht behandelt würde, wenn schon etwas zur Behandlung zur Verfügung steht. Das heißt, wir testen immer gegen das, was wir Standardbehandlung nennen. Ja, also wenn Sie zum Beispiel ein Diabetes-Medikament testen würden, dann ist in Deutschland jeder Patient oder jede Patientin, die in so einer Studie mitmacht, auf jeden Fall auf einer Standardtherapie, wird also nicht schlechter behandelt. Und für einen Teil der Patientinnen und Patienten, die bekommen dann das zu testende Medikament noch dazu. Und die andere, meistens ist es die Hälfte, es gibt aber auch andere Verteilungsschlüssel, bekommen es dann nicht. Das sind dann da die Gruppen, die unter Placebo-Gruppe laufen. Aber wie gesagt, das ist mir immer ganz wichtig, das sind keine wirklichen Placebo-Gruppen im Sinne von, die werden gar nicht behandelt, sondern denen fehlt einfach nur dieser zu testende Wirkstoff.
Also auch da wird drauf geachtet. Klar ist aber, ohne Kliniken, Arztpraxen und medizinisches Personal, ohne Probanden und PatientInnen kann so eine Arzneimittelstudie gar nicht durchgeführt werden. Schauen wir doch mal darauf, wie das eigentlich in der Praxis gelingt. Frau Hennen, wie kommen denn eigentlich Unternehmen und Kliniken dazu, bei einer Studie zusammenzuarbeiten? Wie wird das gematcht?
Wenn man mit einer Klinik oder einer Arztpraxis schon mal gut zusammengearbeitet hat und eine Studie zusammen durchgeführt hat, dann fragt man erstmal da wieder an, wenn ein neuer Wirkstoff in einer Indikation getestet wird, den diese Klinik oder diese Arztpraxis auch behandeln, ob man wieder zusammenarbeiten kann.
So. Einfach, weil man sich schon kennt oder
weil man, ja, weil man sich,
gut ist.
Genau, weil man auch weiß, und das ist ja für uns auch ganz wichtig, dass alles so abläuft, wie es für uns wichtig ist, also gemäß dem sogenannten Studienprotokoll oder Prüfplan, wie es auch genannt wird. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich auch immer wieder neuen Kliniken und Arztpraxen, die werden im Fachjargon Studienzentren genannt, dass wir auch immer wieder neue suchen. Einerseits, weil wir viele neue Produkte haben, die getestet werden sollen, aber auch, weil wir natürlich mehr Ärzten und Ärztinnen die Möglichkeit geben wollen, an Studien teilzunehmen, weil das für die natürlich auch die Möglichkeit ist, neue Therapien kennenzulernen und ihren Patienten erweiterte therapeutische Optionen zu geben. Und in dem Fall machen wir es dann häufig so, dass wir auf Datenbanken zurückgreifen. Mittlerweile gibt es weltweit sehr gute Datenbanken, wo man genau nachlesen kann, welche Arztpraxen und welche Kliniken schon an Studien teilgenommen haben, in welchen Indikationen. Häufig kann man sogar schon sehen, wie viele Patientinnen und Patienten dann jeweils dort auch teilgenommen haben. Also daran kann man so abschätzen, wie erfahren sind die Leute auch. Das ist eine ganz wichtige Quelle für so etwas. Aber was wir auch machen ist, bei Kongressen, oder auch immer anderswo, wo unser medizinischer Außendienst oder auch wir von der klinischen Forschung Ärzten begegnen, die noch nicht an klinischen Studien mitarbeiten, dann informieren wir die. Und damit erweitern wir so Schritt für Schritt auch das Netzwerk an Kliniken und Arztpraxen in Deutschland, die mit uns zusammenarbeiten.
Was haben eigentlich die Ärztinnen und Ärzte davon, also an Studien teilzunehmen?
Ich persönlich denke, es gibt viele Vorteile. Man arbeitet wissenschaftlich. Es hat also sehr viel mit neuen Sachen zu tun, was mir als Wissenschaftlerin prinzipiell schon mal liegt. Und ich weiß, dass viele Ärzte das auch mögen, wenn sie ganz vorne dabei sind und sehen, was sie an neuen Sachen auch für ihre Patientinnen und Patienten anwenden können. Weil das ist eben der nächste Schritt. Die Ärztinnen und Ärzte wollen natürlich die beste Behandlung für ihre Patientinnen. An Studien teilzunehmen ermöglicht auch, den Fortschritt hautnah mitzubekommen, Medikation frühzeitig auch einmal selber zu testen, den Patientinnen zur Verfügung zu stellen und damit eben, ja, im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass frühzeitiger Zugang in Deutschland für solche Medikamente geschaffen wird.
Genickt heißt also wissenschaftliches Interesse, das kann Ärztinnen und Ärzte motivieren?
Ja, eindeutig. Also es heißt ja auch, wie soll ich sagen, man kann es ja mal auch andersrum sehen. Wenn irgendwann ein Medikament fertig entwickelt ist und auf den Markt kommt und dann eingesetzt werden kann, dann ist es für viele Ärzte eben noch völlig neu. Die haben keine Erfahrung damit, wie man mit diesem Medikament therapiert. Die müssen sich überhaupt erst einarbeiten. So, Ärzte und Ärztinnen, die aber öfter mal an klinischen Studien mitgewirkt haben, die kennen dann jeweils schon diese Art zu therapieren und die können sozusagen, wenn es dann allgemein verfügbar ist, direkt loslegen, es eben bei vielen Patientinnen und Patienten einzusetzen, für die es eben einen Vorteil bedeutet, jetzt so therapiert werden zu können. Und das ist natürlich ein Plus, das für Ärztinnen und Ärzte relevant ist.
Für mich war es ja tatsächlich überraschend, dass nicht nur Kliniken, sondern auch Arztpraxen teilnehmen an solchen Studien. Ist das in Deutschland besonders einmalig oder gibt es das eigentlich Europa und weltweit?
Ich würde sagen, es ist in Deutschland nicht einmalig, aber es ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in seiner Häufigkeit. Das heißt, wir haben in Deutschland eben ein großes Netz an niedergelassenen Spezialistinnen und Spezialisten. Und viele Patientinnen und Patienten, die in anderen Ländern in Kliniken behandelt werden, dort meistens dann eben in den Ambulanzen, werden bei uns beim niedergelassenen Arzt behandelt. Von daher ist es bei uns ganz wichtig, dass wir eben die niedergelassenen Ärztinnen und eben nicht nur die Allgemeinmediziner, sondern eben auch die Spezialistinnen und Spezialisten auch zu solchen Studien motivieren können, weil, wie gesagt, doch die Patientinnen und Patienten auch originär behandelt werden.
Wenn man nun also die Studienzentren als Partnerinnen und Partner mit im Boot hat, dann braucht sicherlich auch noch Teilnehmende und Probanden. Herr Hömke, ich kenne ja so Plakate an S-Bahnhöfen, da wird dann geworben. Wie findet man die denn? Tatsächlich über Werbung oder welche Wege gibt's?
Also in der Tat, Plakatwerbung oder eben die Bannerwerbung im öffentlichen Nahverkehr spielen da eine Rolle. In Berlin sieht man das ganz viel. Aber natürlich gibt es auch andere Wege. Der gängigste Weg ist sicherlich der, dass eben ein Arzt, eine Ärztin einen Patienten darauf hinweist, dass es auch die Möglichkeit gäbe, im Rahmen einer Studie behandelt zu werden. Oder natürlich auch andersrum, dass Patienten aktiv ihren Arzt meinetwegen ansprechen und sagen Sie mal, gibt es denn da nicht vielleicht auch Studien zu meiner Krankheit und ich wäre grundsätzlich interessiert. So, insofern, und das haben wir uns auch vor ein paar Monaten nochmal bestätigen lassen durch eine große Meinungsumfrage, in der Tat die Behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind für viele der Dreh- und Angelpunkt, um den Zugang zu Studien zu bekommen. Trotzdem, natürlich gibt es noch weitere Wege. Es gibt auch im Internet eine Reihe von Portalen, die eben darauf hinweisen. Auch sind einige Firmen dazu übergegangen, auf ihren Websites darauf hinzuweisen, welche Studien sie in Deutschland durchführen. Trotzdem stellen wir fest, die Teilnahmebereitschaft, die grundsätzliche, wenn man einfach mal rumfragt, könnten Sie sich vorstellen, an einer Studie teilzunehmen, die ist in Deutschland eigentlich recht hoch, liegt so bei ein bisschen oberhalb von 40% vielleicht. Aber am Ende des Tages finden doch nur relativ wenige tatsächlich in diese Studien hinein. Das heißt, da gibt es offensichtlich auch noch ein starkes Kommunikationsdefizit.
Kann denn da wirklich jeder einfach teilnehmen oder braucht es auch bestimmte Kriterien, Eignungen, damit man an einer Studie mitmachen kann?
Natürlich muss man für die Studie geeignet sein. Das heißt, eine Asthma-Studie, ganz platt gesagt, müssen ja natürlich Asthmatiker sein, damit sie dann auch in die Studie aufgenommen werden. Aber auch so einfach ist es dann nicht, weil meistens guckt man dann ganz genau, sind sie leichter Asthmatiker, mittelschwer, ist es ein schweres Asthma, welche Grunderkrankungen werden ausgeschlossen, weil sie in der Studienphase einfach den Patienten ja keinem Risiko aussetzen möchte. Dadurch verkleinert sich die Gruppe sehr stark. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen schwierig. Herr Hömke hat ja gerade schon gesagt, wir merken immer wieder, dass die Patientinnen und Patienten am liebsten von ihren Ärzten und Ärztinnen auf solche Studien hingewiesen werden. Das Bewusstsein ist noch nicht so da. Einer meiner Leitsätze ist, klinische Studien sind Therapieoptionen unter anderem. Und das wird gerade von vielen niedergelassenen Ärzten noch nicht so wahrgenommen. Deshalb wäre es unser großer Wunsch, dass gerade die auch immer, ich sage jetzt mal, Studien mitdenken. Ja, gerade wenn sie das Gefühl haben, hups, was mache ich jetzt mit meinem Patienten? Ja, dass sie dann auch überlegen, vielleicht gibt's ja auch eine Studie für ihn oder sie. Mhm. Und das sind so Sachen, ich denke, da können wir in Deutschland noch deutlich besser werden. Da gibt's andere Länder, die das schon, ja, ich sag jetzt mal, von der Logistik her besser hinbekommen, weil, wie Herr Hömke gesagt hat, wir haben keinen Mangel an Patientinnen und an Patienten und die haben auch die Bereitschaft, uns zu unterstützen und bei den klinischen Studien teilzunehmen. Wir kommen gerade nur nicht dazu. Dänemark zum Beispiel, ja. Also wenn wir gucken, ich sage jetzt mal, der Prozentsatz an Patientinnen insgesamt im Vergleich zur Bevölkerungsgröße, da ist Dänemark, nehmen viel, viel mehr Patientinnen und Patienten an klinischen Studien teil. Das ist auch, die haben ein eigenes Institut, ja, staatliches Institut, was so etwas fördert. Da ist das Bewusstsein darüber, dass das eine Option ist, dass das eine Möglichkeit ist, ist da viel stärker vertreten. Und das fehlt, glaube ich, bei uns noch so ein bisschen.
Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, wenn ich jetzt Patient wäre und da wird ein neues Medikament ausprobiert, ist ja vielleicht auch ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ne? Man geht da rein, weiß noch nicht genau, wie verhält sich das Medikament, das ist ja eben eine Studie. Was wird denn für den Schutz getan der Patientinnen und Patienten?
Also einmal, Herr Hömke hat das ja schon erzählt, was alles schon an Vorversuchen gemacht wurde, dass man in der Phase 1 mit ganz wenigen anfängt und sich so langsam steigert, um eben das Risiko zu minimieren. Was jeder Patient, bevor er in eine klinische Studie geht, bekommt, ist natürlich eine sehr detaillierte Information darüber, was ist das für eine Studie, welches Medikament wird getestet, was wird zusätzlich zu meiner normalen Behandlung auf mich zukommen, welche Risiken sind da. Da gibt es ein Aufklärungsgespräch mit dem Studienarzt oder der Studienärztin und erst am Ende, ja, und häufig auch, nachdem sie nochmal nach Hause gegangen sind, das mit ihren Verwandten, mit der Ehepartnerin besprochen haben und wieder zurückkommen, dann gibt es das, was wir in der Fachsprache informed consent, also informiertes Einverständnis bezeichnen. Das heißt, wenn Sie alle Informationen haben und dann weiterhin der Meinung sind, Sie möchten mitmachen, dann unterschreiben Sie und dann machen Sie mit. Und ganz besonders ist, Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen auch wieder aufhören. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da darf auch kein Arzt sagen, ach, jetzt bleiben Sie doch noch drin oder so, sondern das sagt der Patient. Und während der Studie werden Sie ja ganz anders überwacht. Ja, auch wenn sie nicht in der Phase 1 sind, wo sie meistens in einem Klinikbett liegen und rund um die Uhr überwacht werden, haben sie sehr engen Zugang immer zu den Ärzten, wenn was sein sollte. Häufig führen sie ein Tagebuch, woran man erkennen kann, ob es ihnen besser geht, ob es ihnen schlecht geht. Und das sind Sachen, die, ich sag jetzt mal, die Überwachung, ich weiß nicht, ob Überwachung ist jetzt ein schlechter, aber die ist viel, viel engmaschiger, als wenn sie normal zu einem Arzt gehen. Das heißt, da wird sehr stark darauf geachtet, dass auch jedes Symptom wie Kopfschmerzen oder so sofort gemeldet und erfasst wird, um eben einmal dafür zu sorgen, dass die Patientensicherheit immer gegeben ist und natürlich auch, um diese Erkenntnisse zu bekommen. Ja.
Also Ärztinnen und Ärzte haben in der Zeit dann nochmal einen ganz genauen Blick auf ihre Patientinnen und Patienten. Herr Hömke, schauen wir nochmal abschließend auf die ganz konkrete Durchführung der Studie. Da geistern ja so ein paar Begriffe rum. Doppelblindstudie zum Beispiel. Ja? Mhm. Das heißt also, sowohl PatientInnen als auch ÄrztInnen wissen nicht, was verabreichen sie gerade. Ist das ein Placebo oder ist das das zu testende Produkt? Wird das immer so gemacht?
Also es gibt Ausnahmen davon, aber man versucht eigentlich möglichst viel genau so doppelblind zu machen. Das heißt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, Studien sind fast immer vergleichend, also meinetwegen neue Therapie gegen bisherige Therapie oder eben alle, die einen bekommen eine Grundtherapie und die einen bekommen eben noch was obendrauf und die anderen, damit sie es nicht merken, ein Placebo, das genauso aussieht, aber nicht eben die Wirkung des neuen hat, so. Das hat einfach den Vorteil, dass die Ergebnisse nicht durch Hoffnungen einerseits oder auch Befürchtungen andererseits irgendwie verzerrt werden. Man muss das auch gegenüber den Behandelnden verschleiern, weil es da auch da sein könnte, dass die, wenn die wissen, der bekommt ja das neue Medikament und vielleicht ganz starke Hoffnung da drauf setzen und sich noch mehr um diesen Patienten kümmern als um die anderen und dann wäre das nicht mehr ausgewogen.
So. Also auch eine psychologische Komponente, ja, die man ja damit
machen muss. Aber manchmal geht's einfach nicht, dass man es wirklich perfekt verschleiern kann, einfach weil die Wirkung dieses Medikaments so spürbar ist. Ich habe mal die Geschichte gehört, dass es ein Medikament gab, einen Wirkstoff gab, der färbte den Urin sehr merklich. So, und um das zu verschleiern, musste man dann also auch den Vergleichspatienten etwas geben, was auch den Urin färbte, aber nicht der Wirkstoff war und möglichst genauso färbte, damit die nicht wissen, aha, wenn der Urin, keine Ahnung, ein bisschen grünlich oder bläulich ist, ja, ich bin in der echten Gruppe, die das Neue bekommen und du bist es nicht, lieber Patient im übernächsten Bett oder so. Also das, ja, also manchmal kann man es einfach nicht verschleiern und manchmal ist es auch so, dass es einfach nicht möglich ist, weil man so wenige hat, mit denen man das überhaupt erproben kann. Und sie können nicht einem Menschen eine Scheingentherapie geben. So, also das hat alles Grenzen. Und dann muss man eben sozusagen aufgedeckt, also jeder weiß genau, wer bekommt da eine neue Therapie. Aber das sind dann oft auch Krankheiten, von denen man weiß, wer nicht behandelt wird, wird nicht lange leben. Und wenn dann jemand behandelt wird mit dieser neuen Therapie und lebt dann tatsächlich deutlich viele Monate oder vielleicht sogar Jahre, dann ist der Unterschied eindeutig klar und kann nicht durch irgendeinen Hoffen- oder Bangen-Effekt erklärt werden.
Schauen wir im nächsten Punkt mal sozusagen von oben auf das ganze Thema Arzneimittelstudien und vor allem fokussieren wir mal auf Deutschland. Deutschland hat in der klinischen Forschung international einen guten Ruf, aber die Zahl der durchgeführten Studien, die nimmt leicht ab seit einigen Jahren. Herr Hömke, wo steht denn Deutschland da so im internationalen Vergleich?
Also es gibt zwei Länder, die ganz hohe Zahlen haben. Das eine ist die USA, das schon seit Jahr und Tag uneinholbar. Das sind mehrere tausend Studien, die jedes Jahr begonnen werden. Allein Studien, die die Industrie selber veranlasst. Können ja auch Ärzte und Ärztinnen sich selber eine Studie ausdenken und die dann eben durchführen. Und seit einigen Jahren ist auch China sehr, sehr studienstark. Der letzte Wert, den wir gezählt haben, also industrieveranlasste Studien 1300 im Jahr 2023 so. Das ist ganz hohe Werte, können europäische Länder nie hinkommen, sage ich mal. So, seit einigen Jahren recht studienstarkes Spanien. Die haben eine ganze Menge organisatorisch und von ihrer Gesetzgebung her so geregelt, dass man Studien dort gut durchführen kann. Die sind also die weltweite Nummer 3. Und momentan sind wir tatsächlich wieder auf Platz 4. Wir waren schon deutlich tiefer. Es liegt aber nicht daran, weil Deutschland jetzt so viel besser geworden wäre in den letzten Jahren, sondern nur, dass einige andere Länder noch etwas größere Probleme hatten als Deutschland in letzter Zeit Studien durchzuführen. Und dann gibt es noch eine Reihe von Ländern, die man nicht so auf dem Zettel hatte als Top-Studiennationen, wie zum Beispiel Australien. Aber das wären von Jahr zu Jahr mehr Studien. Also die kommen stark, sag ich mal.
Frau Henn, woran liegt das? Dass einerseits ja USA, China so stark sind, auch Spanien und jetzt die anderen langsam so als Studienländer ranrücken an Deutschland?
Also mit USA oder China würde ich uns gar nicht erst vergleichen wollen, weil das ist ja von der Fläche her, von der Einwohnerzahl her eine ganz andere Größe, gerade wenn wir über absolute Studienzahlen reden. Aber mit den anderen europäischen Ländern können wir uns gut vergleichen. Da ist Spanien ein gutes Beispiel, um zu sehen, was bei uns vielleicht noch nicht so gut läuft. Weil was wir eben sehen, ist, dass die Bürokratiehürden, nenne ich es jetzt mal, sehr hoch sind. Ja, wir brauchen deutlich länger, um eine Studie ans Laufen zu bekommen. Wir haben seit ein paar Jahren ein gemeinsames Genehmigungsverfahren in der EU. Das heißt, rein theoretisch können alle EU-Länder gleichzeitig anfangen. Aber in Deutschland ist es so, dass dann häufig trotzdem noch nicht angefangen werden kann, weil die Verträge noch nicht abgeschlossen sind zum Beispiel oder andere zusätzliche Genehmigungen kommen müssen. Und das hat uns schon große Probleme bereitet. Und wir haben gesehen, dass es eine Reihe von Sponsoren, also die Arzneimittelhersteller, die die Studien dann planen und durchführen, nennt man Sponsoren, dass es eine Reihe von den Sponsoren gab, die sich auch, ich würde nicht sagen aus Deutschland zurückgezogen haben, aber weniger Studien durchgeführt haben. Das wird sich hoffentlich jetzt demnächst ändern, weil wir bekommen ein neues Gesetz.
Das Medizinforschungsgesetz.
Genau.
Was kann das?
Das soll einen Teil dieser Probleme beheben und ich bin sehr optimistisch, dass es zwar nicht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens sofort alles behoben ist, aber das zeigt den gemeinsamen Kraftakt, den man gehen will, weil allgemein anerkannt ist, klinische Studien sind für Deutschland wichtig und wir wollen etwas tun, um die Situation zu verbessern. Und da will ich zwei Sachen rausstellen, die, finde ich, sehr entscheidend sind. Ich habe eben das mit den Verträgen genannt. Die Vertragsverhandlungen haben auch deshalb so lange gedauert, weil eigentlich weder die Kliniken noch die Pharmafirmen so richtig wussten, was ist denn ein adäquater Standard? Ja, wir wissen ja, wenn man Standards hat, kann man sich immer relativ schnell einigen. Und da gibt es eben seit ein paar Jahren eine Gruppe, die sich um diese Standards gekümmert hat, Standards entwickelt hat. Der VfA war einer der Mitglieder dabei, aber natürlich auch die Kollegen aus den Kliniken. Und jetzt haben wir die wichtigsten Paragraphen aus den Verträgen, ich sage ja, standardisiert, sodass wir hoffen, dadurch, dass wir darüber nicht mehr verhandeln müssen, dass das alles deutlich schneller geht. Das zweite war die Vielfalt der Ethikkommission, weil durch die große Anzahl an Ethikkommissionen, die sehr frei auch in ihren Entscheidungen waren, es schwierig war abzuschätzen, wer was denn benötigen würde.
Denn es gibt ja, glaube ich, in jedem Bundesland bislang eigene Kommissionen und Zuständigkeiten.
Genau. Und an den Unikliniken nochmal dazu. Ich glaube, wir sind immer noch bei über 30 Ethikkommissionen. Und das ist natürlich auch wieder fehlender Standard. Häufig konnten wir nichts anderes tun, als erstmal die Dokumente eben einzureichen und dann zu gucken, was wollen die denn jetzt von uns? Das heißt, man brauchte eine oder sogar mehrere Runden, wo man dann über die Sachen diskutiert hat, bis man sich dann geeinigt hat. Und jetzt wird es so sein, es gibt den Arbeitskreis der Medizinischen Ethikkommission in Deutschland, der wird die sogenannte Richtlinienkompetenz für die Ethikkommission bekommen. Das heißt, dort kann dann gemeinsam entschieden werden, wie soll denn alles ablaufen? Und dann wissen wir einfach von vornherein, was wir liefern müssen, damit unsere Studie auch genehmigt werden kann.
Herr Hömke, das Medizinforschungsgesetz, ich habe vorhin jetzt auch gerade so verstanden, dass es doch sehr viel vereinfacht in mancher Hinsicht, gerade mit Blick auf die Ethikkommission. Sehen Sie es ähnlich?
Also es geht an vielen Stellen vor allen Dingen um Geschwindigkeit. Also es geht nicht darum, sozusagen irgendwelche Abstriche zu machen, dass man sagt, ach, bestimmte Aspekte der Ethik prüfen wir nicht mehr. Doch, prüfen wir. So, dass bestimmte Aspekte des diagnostischen Aufwands nicht mehr geprüft werden. Doch, werden geprüft. Also da gibt es keine Abstriche, aber an vielen Stellen gab es bis heute eigentlich das Problem, dass es sehr langsam ging. Und da hat eben dieses Gesetz konkrete Anweisungen oder Vorbereitungen der Maßnahmen, damit genau da mehr Geschwindigkeit reinkommt, Genehmigungen schneller erteilt werden können oder eben genau für solche Vertragsverhandlungen eben ein Standard auch verbindlich gemacht werden soll. Das Gesetz bereitet das vor. Es muss dann noch ein weiterer Schritt erfolgen, hoffentlich dicht 2025, damit wir dann wirklich einen verbindlichen Satz von Klauseln haben, mit denen eben dann in solchen Verträgen routinemäßig gearbeitet wird. Und das kann beschleunigen. Und das ist das Entscheidende.
Nun haben wir gesprochen über die Anzahl der Studien in Deutschland. Sprechen wir doch mal, welche Krankheiten sozusagen auch untersucht werden, neue Medikationen für Krankheiten untersucht werden. Da fand ich interessant, in einer Studie vom VfA, in einer Erhebung habe ich gesehen, dass Krebserkrankungen, Immunologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders häufig untersucht werden, ästhetische Medizin nur selten. Wie kommt es eigentlich zu diesen Auswahlkriterien von Krankheiten?
Also das reflektiert natürlich auch, auf welchen Gebieten die Firmen besonders viel arbeiten. Und sie kümmern sich eben vor allen Dingen um schwere und vielleicht sogar lebensbedrohliche Erkrankungen. Und sie kümmern sich um die Erkrankungen, wo die Grundlagenforschung viel herausgefunden hat, was neue Ideen, neue Impulse gibt, wie man vielleicht Medikamente machen kann, die noch weiter kommen, noch weiter reichen in ihrer Wirksamkeit gegenüber dem, was man bisher hat. Und da es in Deutschland viele sehr kompetente Kliniken für die Krebsbehandlung und auch Schwerpunktpraxen für Krebsbehandlung gibt und weil eben auch in Deutschland die Kompetenz für immunologische Krankheiten sehr hoch ist, deswegen arbeiten Firmen gerne mit deutschen Einrichtungen hier zusammen. Und Herz-Kreislauf ist nach wie vor die Todesursache Nummer eins in Deutschland und in vielen Ländern. Und da sind es gerade solche chronischen Erkrankungen wie chronische Herzinsuffizienz, für die man dringend noch was braucht, aber jetzt auch gute Ideen hat, wie Medikamente sein müssen, die Menschen mit dieser Erkrankung gut helfen.
Erkrankungen also auch, zu denen es hohen Forschungsbedarf gibt. Herr Hömke, wie werden denn eigentlich die Daten von so einer Arzneimittelstudie ausgewertet?
Also die Daten werden ja erstmal erhoben und da das ja meistens doppelblind ist, wird also einfach nur alles aufgeschrieben und eben diesem Patienten zugeordnet, ohne dass man weiß, was hat er gekriegt von den mehreren möglichen Behandlungen. So. Und dann zum guten Schluss wird das dann aber eben aufgedeckt. Dann sieht man es genau und dann kann man eben zusammenrechnen. Und wenn man da einen klaren Unterschied sieht, nämlich in Richtung, dass das neue Medikament tatsächlich da eine Verbesserung gebracht hat, dann arbeitet man die nochmal genauer heraus, guckt noch, wie ist das also für bestimmte Patientenuntergruppen, diejenigen, die noch diese oder jene Begleiteigenschaft haben versus die und so weiter, um sich ein klares Bild zu machen. Und ja, wenn man jetzt mitten in dem Entwicklungsprozess ist, dann nimmt man all diese Erkenntnisse, um die nächste Studie zu planen, die dann eben das Ganze noch weiter, noch besser klärt, mit noch mehr Leuten meinetwegen, mit noch unterschiedlicheren Patienten beispielsweise. Aber wenn man alles beisammen hat an Daten aus so und so viel Studien, dann eben kann man wirklich auch das alles zusammenbringen in einen Zulassungsantrag.
Das heißt, jede Patientin, jeder Patient, die mitmachen bei so einer Studie, bekommen auch hinterher eine in laienverständlicher Sprache, in der lokalen Sprache verfasste Zusammenfassung, damit sie auch wissen, was bei der Studie rausgekommen ist. Und sie bekommen auch wenn es eine doppelblinde Studie ist, wo sie ja während der Studie nicht wissen, was sie bekommen haben, können sie das nach der Studie erfahren, um dann zum Beispiel auch mit ihrem Arzt die weitere Behandlung besser planen zu können. Da ist, glaube ich, auch die Industrie nochmal ganz große Schritte gegangen, auch auf die Patienten zu, weil wir auch in Gesprächen mit Patienten und Patienten gelernt haben, dass es ganz wichtig ist, auch für die Bereitschaft, eben solche Aspekte mit abzudecken. Was,
bekommen die denn auch so eine Art Erstzugriffsrecht? Also wenn ich jetzt Placebo hatte und dachte, jetzt kriege ich hier eine gute Behandlung, aber dann habe ich die letztendlich gar nicht.
Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Also das hängt immer sehr stark von der Indikation ab. Also welche Erkrankung ist das? Was wir häufig zum Beispiel machen, ist, dass wir am Ende einer Studie, wenn wir also die Daten haben und dann unsere Zulassungsabteilung und die Statistikabteilung anfangen, das alles zu berechnen, zusammenzufassen, dann laufen häufig oder fangen häufig nochmal extra andere Studien an, die nennt man Open Label Extension, also offene Verlängerungsstudien zum Beispiel, wo dann jede Patientin, jeder Patient, die vorher mitgemacht haben, egal ob Placebo oder nicht, das Medikament weiterbekommen können, wenn der behandelnde Arzt der Meinung ist, die profitieren davon. Mhm. Ja, das gibt's nicht bei jeder Studie, wie gesagt. Gerade wenn es eigentlich eine Erkrankung ist, die man ganz gut behandeln kann, auch so schon, macht man es vielleicht nicht. Gerade bei Erkrankungen, wo es noch nicht viel gibt, da wird sowas häufig gemacht. Also das ist so ein bisschen, das ist sehr unterschiedlich, wie man dann damit umgeht. Aber auch darüber machen wir uns natürlich Gedanken, weil es kann dauern zwischen der Behandlung in einer Studie und der Möglichkeit, ein Medikament zu bekommen. Weil das hat Herr Hömke ja eben gesagt, dann sind irgendwann die Daten zusammengeschrieben. Manchmal ist es so, dass eine Patientin bei einer Phase-2-Studie, wurde ja eben schon gesagt, das ist ja eine Studie, die sehr früh stattfindet, teilgenommen hat. Dann müssen erstmal die Phase-3-Studien kommen, die dauern länger. Dann können es ein paar Jahre sein. Ja, und das ist natürlich dann schwierig für die Patientinnen und Patienten. Und da guckt man eben mittlerweile auch, was können wir da machen? Gibt es da Möglichkeiten? Weil wenn wir dann den Zulassungsantrag eingereicht haben, dann warten wir eben, das ist mittlerweile alles auf europäischer Ebene, dann erwarten wir dann eben, wenn die EMA, das ist die Europäische Arzneimittelbehörde, das Dossier getestet hat, dann sagen die ja, man kann das Medikament zulassen oder nein, man kann das Medikament nicht zulassen oder sie müssen nochmal Daten nachliefern oder was auch immer da kommt. Und erst dann können wir natürlich auch das Medikament auf den Markt bringen, wenn dann die Zulassung da ist.
Nun wissen Sie total detailliert Bescheid, wie klinische Studien ablaufen. Vielleicht, ja, Sie können auch Risiken, aber auch Chancen einschätzen. Unterm Strich, würden Sie selbst teilnehmen?
Ich habe schon mal teilgenommen. Es war leider, also ich warte immer darauf, dass man mir was anbietet. Ich bin wahrscheinlich noch nicht krank genug, würde ich sagen. Deshalb war es eher so eine Beobachtungsstudie, aber ich habe sofort zugegriffen, weil ich das sehr interessant fand, mal so mitzubekommen, wie ist das denn, wenn man dann als Patientin dabei ist. Und ich würde es jedem raten, also wenn man sich eben gut hat aufklären lassen, für sich selber dann zu überlegen, ob man sowas nicht mal machen möchte. Und für mich war es ein gutes Gefühl, helfen zu können. Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, das sagen viele Patientinnen und Patienten, die sie auch antreiben. Natürlich auch, gerade bei den schwerer Erkrankten, die Hoffnung, dass ihre Krankheit sich verbessert. Aber ja, ich kann also wirklich nur jedem und jeder raten, sich zumindest dem Thema mal zu öffnen und zu schauen. Es gibt auch ganz viel Materialien auch darüber, nochmal eben über das Thema allgemein. Da muss man nicht nur unseren Podcast hören, sondern da kann man auch ein paar Videos gucken oder so. Also fände ich super, wenn wir hiermit so ein bisschen anregen würden, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen.
Herr Hömke, würden Sie teilnehmen?
Also ich habe auch einmal teilgenommen. Ich habe einen Impfstoff miterprobt und habe hinterher dann erfahren, ich war nun in der Vergleichsgruppe. Also ich habe nur einen Scheinimpfstoff bekommen, aber ja, ich find's weiterhin gut, dass ich damals eben mitgeholfen habe, als einer von ganz vielen, dass dieser Impfstoff tatsächlich dann zur Zulassung eingereicht werden konnte. Hat er auch bekommen. Und ich würde es wieder tun, wenn ich irgendwo was lese, wo ich sage, ja, das ist interessant und das passt zu mir. Und wenn ich wirklich eine schwere Krankheit hätte, dann sowieso. Wenn die mit bisherigen Mitteln nicht so gut behandelbar ist, dann würde ich aktiv meinen Arzt ansprechen und sagen, gibt's denn da nicht irgendwo eine Studie? Ich würde auch ein Stück reisen.
Also zwei Interessenten haben wir heute schon mal. Informationen waren das, wie Arzneimittelstudien geplant und umgesetzt werden. Ganz herzlichen Dank an Dr. Doris Henn, Senior Director Clinical Research Biopharmaceuticals bei AstraZeneca und Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher beim VFA. Schön, dass Sie da waren.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Mehr zum Thema finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Und wenn Sie jetzt nach dem Gespräch Fragen haben zum Thema klinische Studien, schreiben Sie gern eine E-Mail direkt an Rolf Hömke. Die E-Mail-Adresse lautet info@vfa.de. Er bekommt dann die Mails weitergeleitet und hat versprochen, dass er sie auch beantwortet. Das war Microscope für diesen Monat. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Mein Name ist Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.